Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 3. Fokus.
Das ist der Fokus am Montagabend. Mein Name ist Hannes Hug. In der Regel ist im Fokus ein Gast zu Besuch. In der Sommerserie Fokus Feriengast schicken wir die Regel in die Ferien und laden einen zweiten Gast ein. Beziehungsweise unser eingeladener Gast lädt sich nochmal einen Gast ein. Eben der Feriengast. Heute begrüsse ich den ersten und bisher einzigen Schweizer im Weltall, der Claude Nicollier, und sein Gast, der Basler Astronomieprofessor Gustav Andreas Tammann. Herr Nicollier, Sie haben sich beide an der Universität Genf kennengelernt, wenn es mir recht ist, wo Sie Astrophysik studiert haben. Was war Ihr erster Eindruck von Herrn Tammann?
Ja, ich muss sagen, dass ich habe immer einen enorm großen Respekt gehabt für Professor Tammann. Also seine Beteiligung an der Astrophysik seit einer ziemlich langen Zeit, also 60er Jahren oder sogar früher, war wirklich, wirklich sehr wichtig. Also er hat für eine lange Zeit in Amerika gearbeitet, in großen Observatorien und mit berühmten Astronomen dort wie Alan Sandage. Und seine Beteiligung war wichtig. Und bevor ich ihn kennengelernt habe, wusste ich schon, was seine Beteiligung an der Kenntnis der Astrophysik war. Und ich habe ihn immer sehr geehrt. Und es war für mich wirklich ein großes Vergnügen, ihn einmal zu treffen.
Was war denn sein großes Verdienst? Was hat Sie so beeindruckt an seinem Schaffen?
Er kann das vielleicht mehr als ich beschreiben, aber er hat viel gearbeitet über die Distanzskala in der Universums und Distanzindikatoren. Um das Universum als Ganzes besser zu verstehen und insbesondere seine Alter und seine frühe Entwicklung und seine Zukunft.
Sie haben schon ein Bild, eine Vorstellung gehabt von diesen Menschen und dann haben Sie ihn kennengelernt. So wie Sie das schildern, war das auch ein bisschen Ehrfurcht dabei?
Ja, oder? Ja. Ich muss sagen, ich habe die Chance gehabt, wenn ich Student war in Lausanne und in Genf insbesondere. Lausanne war Physik in der Universität und Genf war Astrophysik für sogenannte troisième cycle in Astrophysik. Das heißt, nach dem Lizenz in Physik hatte man diese Spezialisierung gehabt.
Also ein Zusatz.
Ein Zusatz, ja. Und ich kann mich erinnern, die Professoren, die da waren, Professor Gohle, Professor Bouvier, innere Struktur der Sternen und Edith Müller, das war die Atmosphäre von den Sternen. Und es gab auch einen Kurs über galaktische Astrophysik. Und ich muss sagen, ich habe immer enorm großen Respekt über diese Leute. Das Thema faszinierte mich und diese Leute wussten so viel und haben mich ein wenig von ihrer Kenntnis geleitet. Und für mich, das war ein großes Vergnügen. Und ich habe nicht die Chance gehabt, die Kurse von Professor Tammann zu haben, von Andreas. Aber leider, es war einfach so, ich war in Genf und er war prinzipiell in Basel. Mhm. Obwohl seine Bestrahlung war absolut international und er war bekannt in den Zirken der Astrophysik weltweit.
Größe. Sie waren beeindruckt. Ja. Wann haben Sie sich denn das erste Mal begegnet, Herr Tammann? Wann haben Sie Herrn Nicollier zum ersten Mal gesehen und was ging Ihnen dadurch?
Sehen Sie, bei mir ist es so ganz anders als bei Claude Nicollier, denn er ist so viel jünger. Es hat mir keinen Eindruck gemacht, als ich ihn zuerst gesehen habe.
Er ist 12 Jahre jünger, habe ich ausgerechnet. Ja. Sie, ja. Herr Nicollier, sind 65 und Sie, Herr Tammann, sind
77. Bei jungen Wissenschaftlern ist es ein großer Unterschied. Und er war einer der Studenten in Genf und ich kann mich nicht erinnern, ihn dort als einzelnen Studenten begriffen zu haben. Mhm. Aber dann kam ein ganz großer Moment. Er war Kandidat, um Astronaut zu werden. Und stellte sich, ich glaube, in Bern mit etwa 18 anderen Leuten vor. Und er war einer der 18 Kandidaten. Und das hat mir einen riesigen Eindruck gemacht. Er war einer der ganz wenigen Schweizer, wenn nicht überhaupt der einzige Schweizer. Und es hat mir einen unglaublichen Eindruck gemacht, diesen Mut zu haben, erstens mal Astronaut zu werden und zweitens gegen so viel Konkurrenten anzukämpfen. Ich hatte das Gefühl, das ist ja hoffnungslos, da sind die Anforderungen sind immens und das ist auch wirklich wahr. Es ist das schwerste Examen der Welt, um Astronaut zu werden.
Das muss etwa so 1978 gewesen sein, ist das richtig, wo Sie in die Auswahl gekommen sind von
der ESA? Der endgültige Wahl war in 78, im Sommer 78. Also
und warum haben Sie, Herr Thamann, davon Wind gekriegt, dass er sich da vorgestellt hat?
Das wurde von der Eidgenossenschaft, es gab damals schon so etwas wie das Büro für Space-Fragen, also für Raumfragen. Und die haben Veranstaltungen gemacht, gelegentlich. Und eine dieser Veranstaltungen war, uns, den Wissenschaftlern und Industriellen in der Schweiz, die mit Raumfahrt zu tun haben, uns diese Kandidaten vorzuführen. Wahrscheinlich im Hinblick auf Claude als Schweizer. Wenn es nur Ausländische gewesen wäre, hätte, glaube ich, die Eidgenossenschaft das nicht veranstaltet. Aber wir wurden eingeladen, diese Wundertiere anzugucken. Und wir haben sie wirklich sehr bewundert.
Und wie hat er denn auf Sie gewirkt, außer dass er mutig und entschlossen war? Also was war da, was kam Ihnen da entgegen?
Claude hat diese ungewöhnliche Mischung von innerer Ruhe und Bescheidenheit und zielbewusst sein. Und das ist immer bei ihm zum Ausdruck gekommen.
Schon vom ersten Moment an, als Sie ihn gesehen haben, wussten Sie, das ist
eine. Ruhige, alles andere als angebende, das heißt wirklich bescheidene Charakter, der aber, man merkt, dass eine innere Spannung hat.
Also kann man sagen, diese Annäherung von Ihnen beiden, die hat sich so schrittweise vollzogen. Der eine hat von dem anderen gehört, der andere hat von dem einen gehört. Und wann kam es denn zum ersten persönlichen Treffen? War das diese Auswahlgeschichte, die Sie erwähnt haben, Herr Thamann, oder war das erst später?
Das war für mich die erste persönliche Begegnung, aber Claude hat davon nichts gewusst. Wir saßen da im Auditorium und ich muss jetzt gestehen, ich kann auf Anhieb nicht sagen, wann wir uns wirklich das...
Dann, das war nach die letzte Mission, das war im Jahr 2000, wenn wir nach Basel gegangen sind. Ja. Das war die ganze Besatzung. Dann haben wir etwas engere Kontakte gehabt, natürlich.
Das war überhaupt eine Sternstunde in meinem Leben, als ihr vier Astronauten nach Basel kam. Mhm. Es war eine Zeit, wo das Astronomische Institut gefährdet war und es war für uns außerordentlich willkommen, diese Publicity zu haben. Und es muss gesagt werden, Claude Nicollier zieht mehr Publikum an als jeder andere Schweizer. Mhm. Vielleicht Roger Federer, wenn er einen Vortrag halten würde, würde auch über 1000 Leute anziehen. Aber wir haben einen Vortrag für Claude an der Universität in Basel organisiert und es sind 1300 Leute gekommen, von denen 400 weggeschickt werden mussten, weil es zu voll war. Und ich wüsste keinen zweiten Schweizer. Also dieses Treffen in Basel war überhaupt ganz, ganz überwältigend. Und ich weiß nicht, ob ich bei der Gelegenheit gerade etwas sagen darf. Es sind viele Geschichten über dich, die dich charakterisieren. Aber ich habe einen deiner Mitastronauten damals gefragt, den Engländer, du weißt welcher.
Mike Fowle vielleicht?
Der Mike Fowle. Ja. Gefragt, ob man sich nicht streitet, wenn man tagelang in einer Raumkapsel auf engstem Raum sitzt. Und Mike Fowle hat gesagt, wenn Claude dabei ist, nicht.
Ja, mit Mike Fowle sind wir zusammen gegangen außen. Das war der 23. Dezember 1999, um Reparaturarbeiten auf den Hubble-Weltraumteleskop durchzuführen. Also wir waren sehr eng zusammen da. Wir waren beide zusammen aus. Und das ist eine sehr, sehr seltene Gelegenheit.
Das war die letzte von vier Missionen, die Sie gemacht haben?
Das war die letzte
haben,
von 99. vier Missionen. Die zweite auf den Hubble-Weltraumteleskop.
Sie haben vorhin erwähnt, Herr Thamann, dass diese Auswahlverfahren sehr eigentlich das Härteste sind, was man erleben kann als Mensch, also um ein Assessment sozusagen. Herr Nicollier, was ist denn das Harte daran? Was macht es so schwierig, Astronaut zu werden?
Ja, also wie Andreas gesagt hat, es gibt viel Konkurrenz. Also wenn man Kandidat ist, man weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, relativ klein ist.
Und an was lässt sich denn feststellen, dass man gut ist, geeignet ist dafür? Also wie haben
Sie
sich...
Also das spürt man während Interviews zum Beispiel. Also medizinische Untersuchungen, entweder sein Körper macht mit oder macht nicht mit. Ja. Glücklicherweise bei dieser Zeit hat es mitgemacht. Und es gibt auch psychologische Untersuchungen. Und es gibt die berühmte Interviews. Und dann bei diesen Interviews gibt es oder gab es bei dieser Selektion. Die Selektion war die erste europäische Selektion und die ESA, European Space Agency oder Europäische Weltraumorganisation, suchte Wissenschaftler, prinzipiell Wissenschaftler für den ersten Flug von Space Lab. Und Space Lab war die Beteiligung Europas an dem Space Shuttle Programm. Mhm. Und bei diesem Board Interview, gab es Wissenschaftler, die repräsentierten die verschiedenen Wissenschaftsgebiete, die man im Weltraum praktiziert, sei es Materialforschung, Sonnenphysik, Astrophysik, Plasmaphysik, Kenntnis der Erde und so weiter.
Und was haben Sie denn besonders gut gekonnt, gewusst, dass Sie
und
sich da
also
profiliert haben?
Also bei so einem Interview, man hat sofort das Gefühl, ob das geht oder nicht. Also entweder gibt man Antworten, wo man sieht, die Leute in Interviews sind zufrieden oder unzufrieden. Also man kann das gut feststellen. Und es ist nicht nur ein Interview über was man weiß, aber wie man das sagt. Also Kommunikation ist immer ein ziemlich großes Element auch in einer Auswahl. Da wir sind sehr oft in Situationen, wo man kommunizieren muss, sei es während Missionen oder nach der Mission, wenn wir Debriefings oder Public Talks machen müssen. Also es wird viel untersucht während dieser Interviews und man hat entweder ein gutes Gefühl oder nicht ein gutes Gefühl. Für mich hatte ich ein ziemlich gutes Gefühl. Ich muss sagen, dieses Interview hatte ich vorbereitet wie eine Prüfung in der Universität.
Also Sie wussten ein bisschen, was da auf Sie zukommt.
Ja, ich wusste, es gibt alle diese Gebiete der Weltraumwissenschaft und ich habe mich vorbereitet wie für eine Prüfung.
Kann man denn auch andere Astronauten fragen, du sag mal, gibt
ja,
es das und das, was
ja,
man,
oder ist das Betriebsgeheimnis? Das war in Europa und es war die erste Gruppe Astronauten in Europa, das heißt, und ich kannte die amerikanischen Astronauten oder russische Kosmonauten nicht bei dieser Zeit, Anfang der 70er Jahre, das war kurz nach Ende des Apollo-Programms, es gab das Skylab-Programm und das Shuttle-Programm war in Vorbereitung, aber es war diese Lücke in Weltraumflüge mindestens auf amerikanischer Seite zwischen Ende des Skylabs-Programms und Apollo-Soyuz und Anfang Shuttle. Das war etwa 7 Jahre ohne Flüge für Amerika. Also ich hatte keine Kontakte mit Astronauten. Mhm. Also ich könnte. Später habe ich Hinweise gegeben an zukünftige Anwärter, ich muss sagen, aber bei dieser Zeit hatte ich keine Informationen von anderen.
Und mit den Russischen durften Sie sicher nicht reden zu Zeiten des Kalten Krieges?
Ja, bei dieser
Krieges,
Zeit, oder? Ich hatte keine Beziehung an diesen Leuten, aber ich war Militärpilot. Ich wusste, dass mindestens auf amerikanischer Seite es gab viel Gewicht auf diese Fähigkeit, Militärpilot zu sein. Da die ersten 7 amerikanischen Astronauten waren alle Testpiloten und waren militärische Piloten. Und nachdem ich diese große Chance gehabt habe, 4 Raumflüge durchzuführen in der Space Shuttle, ich verstehe das, da es gibt natürlich Wissenschaft und Technik und das ist sehr wichtig. Und es gibt operationelle Fähigkeit, aber es gibt auch diese Fähigkeit, eine Maschine zu steuern oder zu operieren, die uns beißen kann.
Wie?
Oder bissen kann.
Das,
beißen, die, beißen kann.
Also, dass die Maschine
das
zurückschlägt.
Ja, wie in einem Flugzeug. Mhm. In einem Flugzeug, insbesondere ein Düsenjäger oder ein Linienflugzeug, kann man nicht zu viele Fehler machen, sonst passiert etwas, was unangenehm ist. Und das lernt man in der Fliegerei, zivile Fliegerei und Militärfliegerei. Und ich habe die Chance gehabt, also diese 2 Wege zu haben, wissenschaftlich auf einer Hand, Astrophysik, und ich hatte das sehr gern. Und ich war Militärpilot und meine operationelle Fähigkeit, dass ich gut, es war eine gute Trainingsmöglichkeit für operationelle Fähigkeit.
Also die Kombination von Fliegen können und dem wissenschaftlichen Know-how, gepaart sehr wahrscheinlich mit dem, was Ihnen entgegengekommen ist, Herr Tammann, also dieser entschlossene, klare, gerade fokussierte, bescheidene Mann.
Ich habe versucht, das so zu summieren, was der Flieger wirklich kann und was Claude als Flieger mitgebracht hat. Und das ist diese unglaubliche Konzentrationsgabe. Er kann sich einem Problem hundertprozentig widmen. Und ich habe ihn auch einmal gefragt, auf dem Flug zum Hubble Space Telescope, ist es da nicht langweilig? Und hat er gesagt, Erfolg und Misserfolg sind immer ganz, ganz nah beieinander. Und man muss die ganze Zeit ungemein aufpassen, damit man nicht in den Misserfolg fällt. Und es ist mir so klar geworden, dass Claude so absolut in Kategorien denkt, in korrekt und nicht korrekt. Er hat mich mal gefragt, als er in Basel Ehrendoktor wurde und wir zum Mittagessen fuhren und ich noch das Auto parkieren musste, hat er mich gefragt, ob ich einen Parkplatz gefunden hätte. Und ich habe gesagt, ja, halb erlaubt, auf gelb durchgekreuzt. Und er hat gesagt, das ist nicht halb erlaubt, das ist total verboten. Und das ist, wie ein Astronaut denkt. Es gibt nicht diese Halbwahrheiten, sondern es ist richtig oder falsch. Und man ist 100% konzentriert drauf, das Richtige zu erreichen. Was eine unglaubliche Disziplin verlangt. Soviel ich weiß, Claude, du hast ja quasi unter militärischer Disziplin in Houston bei der NASA gearbeitet.
Ja.
Also Sie waren 1980 in einem Programm bei der NASA, oder?
Ja, das genau. Ja, das ist 2 Jahre, nachdem ich bei der ESA gewählt worden war. Das war in 78 und 2 Jahre später bin ich nach Houston gegangen. Ja. Für 1,5 Jahre Training auf dem Space Shuttle, aber ich bin dort 25 Jahren geblieben. Aber Ziel war 1,5 Jahre nur. Aber es hat sich etwas verlängert, aber das war gut, also ich war sehr zufrieden noch.
Ich möchte eine erste Musik spielen, die Sie sich, Herr Nicollier, ausgesucht haben. Sie haben sich Gracias a la Vida von Violeta Parra gewünscht. Was bedeutet Ihnen dieses Lied?
Ja, meine Frau war aus Lateinamerika und wir waren sehr nahe an lateinamerikanische Musik. Und das ist ein Song, das wir immer sehr gern hatten. Das ist ein Song, das entspricht Danke an das Leben, alles, was uns das Leben gebracht hat. Mhm.
Ihre Frau ist vor 2 Jahren gestorben. Hören Sie dieses Lied häufig und denken an sie? Oder?
Ja. Ja. Ja, sehr oft.
Gut, dann machen wir das jetzt auch.
Danke.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Gracias a la vida von Violetta Parra. Die hört Fokus Feriengast. Wir laden einen Gast ein und der lädt einen Gast ein. Heute mit dem Claude Nicollier, unserem Mann im All. Er hat sich der Professor für Astronomie, Gustav Andreas Tammann, eingeladen. Meine Herren, vor genau 40 Jahren, am 20. Juli 1969, genauer gesagt am 21. Juli 1969 mitteleuropäischer Zeit, ist Neil Armstrong der erste Mann auf dem Mond gelandet, hat seinen Fuß auf den Mond gesetzt. Was bedeutet Ihnen dieser Tag? Was für welche Wirkung, welche Bedeutung hat der 20. Juli 1969, der erste Mann auf dem Mond für Sie, Herr Tammann?
Es ist vielleicht schon der vielleicht der historischste Moment in meinem Leben gewesen, denn wir waren auch damals bewusst, dass etwas Großartiges passiert. Wir hatten damals keinen Fernseher. Wir haben den Fernseher gemietet, um das Ereignis erleben zu können. Wir hätten auch noch sehr viel mehr getan, um das erleben zu können. Denn es war sowohl für die Menschheitsgeschichte ein unglaublich großer Schritt, das ist ja dieses berühmte Sprichwort von Armstrong, aber es war auch politisch so außerordentlich wichtig. Man war politisch in einer tiefen Depression, oder jedenfalls weit verbreitet war zu glauben, dass Europa kommunistisch oder sowjetisch werden würde. Und die Sowjets hatten einen Erfolg nach dem anderen. Einerseits in der Raumfahrt, aber andererseits auch gerade bei der Invasion in der Schweinebucht. Das war schiefgegangen. Man hatte wirklich das Gefühl, der Westen hat dem Osten nichts mehr entgegenzusetzen. Und darum war das schon ein existenzieller Moment, dass es geklappt hat.
Was hat es bedeutet für Sie als Wissenschaftler, die Sie ja beide sowohl damals waren als auch immer noch sind, Herr Nicollier? Was war das Besondere für jemanden, der sich beschäftigt mit Astronomie, mit Astrophysik?
Ja, das war natürlich eine große große Ereignis in der Geschichte der Menschheit, finde ich, ganz, ganz generell. Natürlich, wir waren in einer gewissen Sinne schon vorbereitet dafür. Da, ich kann mich erinnern, genau, Apollo 8, das war im Dezember 68. Und ich kann mich erinnern, es wurde der Seiten der Bibel gelesen dabei über Weihnachten 68. Also bevor Apollo 11 waren wir schon an so ein Ereignis vorbereitet. Natürlich der erste Schritt von einem Mensch auf den Mond, das war absolut maßgebend. Aber ich kann mich gut die Missionen früher, und es gab nach Apollo 9, aber Apollo 9 war Test der Mondlandefähre in der Umlaufbahn um die Erde. Und dann Apollo 10 war wieder Richtung Mond. Sie sind um den Mond gegangen. Man hat diese schöne, absolut fantastische Bilder des Monds von nahe gesehen. Dann Apollo 11. Geschichte. Natürlich, das Ziel der Apollo-Programms, man weiß, war mehr politisch als wissenschaftlich oder technisch. Aber es hat so, so viel gebracht, technisch gesehen. Und das war so ein enorm großes Ereignis.
Also man kann sagen, es ist ein politisch, halbwissenschaftlich, vor allem gesellschaftlich geglücktes Experiment, kann man schon so sagen.
Ich muss sagen, dass das Ziel des Apollo-Programms war politisch, aber wenn man die Weißes Haus Papiere sieht über das Apollo-Programm, das Ziel war non-commercial, non-military, non-scientific. Aber es hat so viel in diese Gebiete gebracht, nicht militärisch natürlich, aber in der Entwicklung der Technologie, in der Wissenschaft, Kenntnis des Mondes und des Sonnensystems ganz generell. Und ich würde sagen auch operationell gesehen, dass man ein Ziel hat, Anfang eines Jahrzehnts, das war der Gespräch von Kennedy in 61 im Mai.
Wo er gesagt hat, wir möchten gerne innerhalb dieser Dekade auf den Mond fliegen.
And we do it because it is hard, not because it is easy. Und genau. Das sind fantastische Wörter, die alle diese Energien gesammelt haben für dieses extrem schwierige Ziel, innerhalb etwa 8 oder 9 Jahren das zu tun. Und dann die ganze Entwicklung, aber immer sehr gezielt und perfekt. Also das ist für mich ein Beispiel von einem extrem gut managed Programm, technisch gesehen und von dem Management und die Leitung gesehen.
Ich nehme jetzt mal an, Sie hatten damals schon den Wunsch, eines Tages ins Weltall zu fliegen.
Ja, oder? Aber bei dieser Zeit, ich glaubte ich, dass als Schweizer, es war absolut unmöglich, ich könnte Militärpilot werden und ich war bei dieser Zeit, ich war sehr zufrieden in meinem Beruf als Astrophysiker mit vielen Aufenthalten in Gornegrad und Jungfraujoch Observatorien. Aber ich glaubte, dass als Schweizer es war unmöglich. Das war nur für die Sowjet-Kosmonauten und für amerikanische Astronauten. Es ist nur einige Jahre später, wenn die ESA beschlossen hat, teilzunehmen an dem Space Shuttle-Programm, dass plötzlich es möglich gewesen ist, für Europäer und Europäerinnen, inklusive Schweizer und Schweizerinnen, Astronaut zu werden. Dann bekam es plötzlich ein Ziel für mich. Aber vorher, das war ein unmögliches Ziel. Und plötzlich, einige Jahre später, ist es ein mögliches Ziel geworden.
Rückte es in greifbarere Nähe, zumindest um sich zu wünschen. Sie sind knapp zusammengezählt 43 Tage im Weltall gewesen in Ihrem Leben, Herr Nicolier. Sie waren aber nie auf dem Mond.
Ja, das war... ich wäre gern gewesen auf dem Mond. Also das ist natürlich ein Traum für einen Mensch, auf einen anderen Himmelskörper als die Erde zu gehen. Das ist... Und man kann sagen, das war ein großer Schritt in der Geschichte der Menschheit, aber das war auch die Realisierung eines großen Traums. Natürlich sind Tim und Struppi einige Jahre früher gegangen und der Kapitän Haddock und les Frères Dupont und so weiter.
Sie meinen, eigentlich hat Tim und Struppi dann Laika und Neil inspiriert, wenn man so sagen will.
Ja, es hat mich inspiriert. Ja. Also dieses Buch «On a marché sur la Lune» wurde in 1953 publiziert. Also ich war 9 Jahre alt und ich hatte immer in meinem Kopf diese schönen Bilder von dieser rot und weiße Rakete auf die Oberfläche des Monds. Und dann sie haben Eis entdeckt unter der Oberfläche des Monds. Und, also das war ein fantastisches Buch. Und Tim und Struppi sind vor Neil Armstrong und Aldrin gegangen.
Haben Sie sich mit einem der Astronauten, der auf dem Mond gewesen ist, unterhalten? Und wenn ja, haben Sie Unterschiede herausgefunden vom gefühlten Erlebnis zwischen im Weltall sein und auf dem Mond sein? Also gibt es da große Unterschiede, frage ich jetzt einfach mal, oder ist das nicht vom Gefühl her sehr ähnlich?
Es ist ein Schritt weiter, schon im Weltraum, das ist eine Sache, das ist die Erfahrung, die wir alle gehabt haben. Und natürlich, es gab diese extra Schritt. Auf einer Hand sind sie sehr weit von der Erde gegangen, haben die Erde gesehen, wie ich und alle Shuttle-Astronauten nicht gesehen haben. Das heißt, von sehr weit aus. Und noch einmal, auf einen anderen Himmelskörper als die Erde zu marschieren, ist etwas absolut Einmaliges. Und ich hätte das gern gemacht, aber es wurde nicht seit Ende des Apollo-Programms gemacht und wird nicht gemacht vor Ende des nächsten Jahrzehnts, entweder bei Chinesen oder Amerikanern oder andere, weiß ich nicht. Aber das sind die Pläne jetzt.
Also der Weltraumtourismus ist ja ein Thema, das in aller Munde ist, das immer wieder vorkommt. Es könnte ja der einst sein, dass Sie noch zusammen zum Mond fliegen, Sie beide.
Touristen-Mondflüge sind geplant durch Russen. Vielleicht nicht Landung auf dem Mond, aber mindestens dort gehen und um den Mond zu gehen und dann zurückzukommen für, ich habe gelesen, vor einigen Tagen etwa 100 Millionen Dollar oder so.
Und wenn man jetzt mal den finanziellen Aspekt weglässt, Herr Thamann, würden Sie auf den Mond reisen, wenn Sie könnten? Oder hat Sie das nie interessiert, wirklich ins Weltall zu gehen?
Komisch. Das ist, glaube ich, ein Unterschied zu Claude. Claude wollte wirklich da raus. Mein Traum war eigentlich bescheidener. Ich wollte nur daraus sehen, daraus gucken und möglichst weit und es von der Erde aus angucken. Ist vielleicht der fehlende Abenteuersinn von mir, dass ich es eigentlich ganz gemütlich fand, hier aus dem Observatorium mit einem großen Teleskop in die Tiefe des Universums zu blicken. Es hat mich nie selber wirklich daraus getrieben.
Das ist aber eigentlich auch das verbindende Element. Also Sie haben jetzt das Teleskop erwähnt, das Hubble-Teleskop. Sie haben viel an der Hubble-Forschung gearbeitet. Vielleicht kommen wir nachher ein bisschen genauer dazu. Und Sie haben das Teleskop repariert, Herr Nicolier. Ja. Also das ist eigentlich sozusagen die Nabelschnur, die Sie verbunden hat von der Erde ins Weltall und zurück. Das kann man schon so sagen, oder?
Das ist eine dramatische Geschichte. Also es gibt da draußen im Weltraum das Hubble Space Telescope oder kurz Hubble Teleskop, das unglaublich scharfe Bilder machen kann, weil es nicht von der Atmosphäre gestört wird. Und wir hatten ein Programm, wo wir unglaublich scharfe Bilder brauchten, weil wir gute Entfernungen von Galaxien messen wollten. Und das Erschütternde ist, dass nachdem das Hubble Space Telescope in Orbit gebracht worden ist und man die ersten Bilder gekriegt hat, ist, dass der Spiegel falsch geschliffen war. Es hat ganz miserable Bilder gemacht, schlechter als von der Erde aus.
Herr Nicolé, Sie lachen jetzt. Sie lachen wie jemand, der dann den Kühlschrank flicken muss in der Wüste. Ja. So hat sich das jetzt ein bisschen angehört. War das so?
Ja, also das war natürlich eine Tragödie für die NASA, da ein 2 Milliarden Dollar Teleskop in den Weltraum zu schicken mit einem falsch geschliffenen Hauptspiegel. Und das ist der Grund, warum für die erste Wartungsmission, an dem ich die Chance gehabt habe, dabei zu sein, es gab einen großen Druck auf die Besatzung, erfolgreich zu sein. Da die NASA konnte nicht ein Reparatur-Team am Hubble schicken und Misserfolg haben. Das war absolut ein Nein, Nein, ein No-No. Ein großer Druck an uns. Und, das war eine sehr, sehr einmalige Stimmung bei der Vorbereitung dieser Mission. Failure is not an option. You have to have success.
Also immer unter Druck eigentlich, ja.
Aber es war schön. Ich habe das gerne gehabt. Ja, es war eine Herausforderung für uns.
Wenn ich vorhin erwähnt habe, dass dieses Teleskop die Nabelschnur ist, die Sie beide auch verbindet über Ihre Begegnung hinaus, gab es denn in Momenten, wo Sie eben diese Mission, die Sie jetzt erwähnt haben, erfüllen mussten, sich auch zurückgesprochen haben oder durften Sie gar nie über so etwas reden, auch mit Herrn Thamann nicht, der ja auch etwas davon versteht?
Nein, in dem Zusammenhang war ich ein viel zu kleiner Fisch. Das sind auch technische Probleme gewesen. Dieses Unglück mit dem Space Telescope ist eigentlich zu einem ganz, ganz großen Erfolg gemacht worden. Denn es ist möglich gewesen, aus der Falschheit der Sternbilder auszurechnen, was am Spiegel falsch gemacht worden ist. Ein kleines Detail wurde eruiert, wo ein Fehler war. Und nachdem man wusste, wo dieser Fehler war, konnte man eine neue Optik auf der Erde schleifen, die diesen Fehler wieder korrigiert. Und das ist also eine unglaubliche Leistung, dass man einfach aus ein paar Sternbildern zurückrechnen kann, was an dem Gerät falsch war. dann eine Korrekturlinse oder Apparatur entwirft und dann Leute wie Claude Nicollier hat, die das Zeug dann an Ort und Stelle bringen. Mhm. Und die Hörer müssen sich das vorstellen, da guckt 1 Milliarde Menschen auf der Erde am Fernsehen zu, wie da eine Handvoll Leute raufgeht, mit einem Risiko von vielen Milliarden oder mehreren Milliarden Dollar und diese Reparatur unter diesem unsäglichen Druck machen. Und mit diesem Auftrag, Failure is no option, es ist eine unmenschliche Leistung. Und wir können wirklich nur dankbar, das Hubble Space Telescope funktioniert jetzt noch und es ist jetzt noch das beste Instrument in der Astronomie. Es ist unschätzbar.
Aber Sie haben zu der Zeit Kontakt gehabt miteinander. Haben
nein,
Sie denn gesagt?
Nein, während der Vorbereitung nicht. Aber wir waren so beschäftigt. Während ein Jahr, das war von Ende 92 bis der erste Wartungsmission Ende 93. Wir waren total beschäftigt. Ich muss sagen, ich habe keine Kontakte gehabt mit Astronomen, die natürlich von uns auch erwarteten, dass wir Erfolg haben. Nicht nur die NASA, aber die...
Also das war eh schon formuliert, dass man da auch Erfolg haben musste. Also musste man die Astronomen nicht auch noch anhören.
Das aber ich muss sagen, das wurde schon von Andreas erwähnt, das war nicht so viel ein Triumph von Astronauten. Wir waren nur ein Teil von einer großen Effort, um das erfolgreich zu tun. Aber das war auch ein Triumph der Optik. Ja. Wirklich, das war ein Triumph der Optik. Es gab nur einen Fehler von etwa 2 Mikronen oder 2 Tausendstel von einem Millimeter am Rand eines Spiegels von 2,4 Meter Durchmesser. Das ist sehr kleine Fehler. Und es wurde korrigiert auf einen kleinen Spiegel von etwa 5 oder 6 Zentimeter Durchmesser. Also die Präzision dieser Schleifprozess in diesem kleinen Spiegel ist absolut einmalig. Das war ein Triumph der Optik.
Und dem Handling. Man muss die Dinge ja dann auch so präzise anbringen,
ja,
im Weltall.
Aber das war eine ganz große Kette von Leuten, die mitgearbeitet haben, sodass wir Erfolg schlussendlich gehabt haben. Wir waren vielleicht mehr sichtbar als die anderen haben extrem gut gearbeitet.
Sie haben sichtbar erwähnt, ich möchte Hörbares erwähnen. Und zwar haben Sie sich, Gustav Andreas Thamann, Musik gewünscht von Haydn, die Schöpfung. Warum die Schöpfung und was daraus hören wir jetzt?
In der Schöpfung benutzt Haydn die Bibelworte der Schöpfung und es fängt mit der Bibel an und ist sehr, sehr verhalten, die Musik. Und beim Wort "Es werde Licht" kommt ein Fortissimo. Und man kann meinen, Haydn hätte den Urknall vorausgesehen. Es ist wirklich wie ein Knall, mit der das Universum entsteht, beziehungsweise das Licht kommt.
Wann hören Sie dieses Lied, Herr Thamann?
Also ich habe die Musik auch schon zur Illustration des Urknalls benutzt. Sonst, ich finde die Schöpfung vom Haydn an sich eine großartige Komposition, aber dieses Fortissimo ist, wenn man an einen Urknall denkt, überwältigend.
Haydn, die Schöpfung, das ist Fokus Feriengast. Wir laden einen Gast ein und der lädt wiederum einen Gast ein. Heute mit dem Claude Nicollier, unserem Mann im All. Er hat sich der Professor für Astronomie, Gustav Andreas Thamann, eingeladen. Wir haben vorhin ganz kurz über die Reise ins All gesprochen, über die allfällige Reise oder die mögliche Reise ins All als normalsterblicher Weltraumtourist. Ich möchte von Ihnen wissen, Herr Nicolier, wenn Sie Herrn Tammann die Tasche packen müssten für eine Reise, was darf in dem Gepäck nicht fehlen?
Eine Kamera sicher muss nicht fehlen, das ist absolut klar. Ein iPod mit guter Musik, zum Beispiel die Schöpfung von Haydn. Mhm. Und ich glaube, das ist alles. Mhm. Der Rest, das ist so eine einmalige Erfahrung. Also man die ganze freie Zeit ist man am Fenster, das ist klar.
Man schaut und schaut.
Man schaut mit bloßen Augen. Mhm. Und dafür braucht man kein Gerät. Aber manchmal, wenn man in der Kabine ist, man kann nicht die ganze Zeit schauen und man hat natürlich Arbeit normalerweise bei Missionen. Außer vielleicht für die Touristen, aber für die beruflichen Astronauten oder Kosmonauten hat man Arbeit. Aber wenn man ein wenig Freizeit hat, ist man am Fenster und nur wenn man geht, um zu schlafen für eine Weile, möchte man vielleicht ein wenig Musik hören. Gracias a la vida für mich war immer da, jeden Tag. Und man möchte natürlich Bilder zurückbringen für Leute, die leider auf der Erde bleiben mussten. In diesem Fall braucht man eine Kamera. Kamera, iPod.
Ich habe gelesen, dass Sie eigentlich die ganze Zeit fotografiert haben. Das haben Sie auch in mehreren Interviews gesagt. Ist das etwas, was einem auch hilft, das fassbar zu machen, was man jetzt erlebt? Weil ich denke, eben, wenn man ein Mensch ist, der es dann schafft, im Weltraum zu sein, dann traut man vielleicht seinen Augen ja fast nicht und muss sich ein Bild davon machen.
Ja, das ist wahr. Aber ich muss sagen, dass das, was man sieht, ist viel, viel, viel schöner als die Bilder, die wir zurückbringen. Wenn ich die Bilder zurückbringe, auch die Bilder, für denen die Leute sagen, ja, das ist so schön, dass du hier... Und normalerweise sage ich das nie, nicht, aber ich denke... Es ist noch viel schöner als das, was Sie sehen. Es ist einfach so. Also die Auge ist so ein fantastisches Instrument. Und es braucht ein wenig Zeit, um an die Dunkelheit angewöhnt zu werden. Aber außer dieser kleine Defekt ist es ein fantastisches Instrument mit einer sehr großen Dynamik, ich würde sagen. Mit Bildern kann man nie das zeigen. Und natürlich, was schön ist, wenn man Bilder oder Filme zurückbringt, ist der große Winkel. Zum Beispiel IMAX ist sehr eindrucksvoll.
Die 360 Grad.
360 Grad, also Bilder der Erde oder von Tätigkeit in Außerbordtätigkeit oder EVAs auf IMAX genommen sind sehr eindrucksvoll.
Wonach riecht es eigentlich auf einer Expedition? Das habe ich mich immer schon gefragt. Im Weltraum, da riecht es ja eigentlich nicht. Aber ich nehme an, wenn man immer in dieser Kapsel ist, riecht es nach Menschen?
Also,
oder
Sie meinen während Weltraumspaziergänge?
Ja.
Ja, man benutzt reinen Sauerstoff. Und es riecht ein wenig an Sauerstoff, kann ich sagen. Es ist schwierig, das zu beschreiben, aber man spürt, dass es nicht reine Luft, aber Sauerstoff. Und es ist eine relativ künstliche Welt, kann man sagen. Das ist seine eigene Raumfähre, die man hat um uns. Und man riecht diese reine Sauerstoff. Man hört immer einen kleinen Elektromotor, das der reine Sauerstoff bewegt im Raumanzug. Sonst würde um den Kopf eine zu große Menge Kohlendioxid sich produzieren.
Und
das muss eliminiert werden. Und dann es geht in eine spezielle Kapsel, wo der CO2 eliminiert wird. Also man hört immer diese Elektromotor und es riecht ein wenig an Sauerstoff.
Okay. Gustav Andreas Tammann, Sie sind der Feriengast von Claude Nicolier. Machen wir es mal irdisch, wenn wir jetzt nicht in den Weltraum fliegen, weil Weltraum oder Astronautennahrung ist nicht der Inbegriff der Varietät und des lukullischen Vergnügens. Was, wenn Sie jetzt gemeinsam Urlaub machen würde auf der Erde, was müssten Sie Claude Nicolier bestellen, um ihm eine Freude zu machen im Restaurant?
Eine interessante Frage, weil ich mir immer diese Space Food, das Essen in diesen Flugzeugen ist so unendlich gesund und durchgedacht, aber ich stelle es mir immer hundsmiserabel vor. Und ich könnte mir denken, dass Claude an Zürcher Geschnetzeltem und Rösti durchaus Vergnügen hätte. Wo er auch so lange in Amerika war, so was gut Schweizerisches sollte ihm, glaube ich, passen.
Sie nicken. Darf er Ihnen was zu essen bestellen?
Ja, ich habe Schnetzel sehr gut und Rösti. Also ich suche immer Rösti-Restaurant. Ja.
Ich habe im vorderen Teil unseres Gesprächs das verbindende Element, das Hubble-Teleskop, erwähnt. Sie, Herr Tammann, Sie haben sich mit der Distanzenforschung auseinandergesetzt, sehr lang. Also die Hubble-Konstante ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Verhältniswert, der liegt nach Ihrem Ermessen bei 55. Und das heißt, das soll heißen, 55 entspreche einem Alter von 18 Milliarden Jahren des Universums. Es gibt einen Common Sense, der heißt 72, das entspreche 13 Milliarden Jahren Alter des Universums. Was für mich als normalsterblicher Mensch ändert sich mit der Erkenntnis, mit dem Wissen darum, wie alt das Universum ist, heute, jetzt an dem 20. Juli 2009?
Das ist eine lustige Frage. Es ist natürlich für uns Menschen total gleich, ob es 13 Milliarden oder 18 Milliarden Jahre alt ist. 18 Milliarden ist etwas veraltet. Ich glaube, die beste Zahl ist jetzt 14 oder 15 Milliarden. Es ist alles relativ irrelevant. Aber man kann diese Zahl auf verschiedenen Wege ableiten. Man kann bestimmen, wie alt die radioaktiven Elemente sind. Man kann bestimmen, wie lang das Universum gebraucht hat, auf die heutige Größe zu wachsen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, das Alter zu bestimmen. Und das Wichtige ist, dass die verschiedenen Methoden die gleiche Zahl geben. Also wenn man eine feste Zahl vorgibt, hat man Kontrollmöglichkeiten, ob diese feste Zahl auf andere Arten auch gefunden werden kann. Ob die jetzt 13 oder 14 ist, ist an sich gleich. Aber die Kontrollmöglichkeit, die zusätzliche Sicherheit, die man gewinnen will, ist wichtig durch eine vorgegebene Zahl.
Aber es ändert in meinem Erleben eigentlich nicht so viel, das sagen Sie auch.
In Ihrem Erleben spielt eigentlich ein Faktor 10 keine Rolle. Wenn das Universum 1,5 Milliarden Jahre alt wäre, wäre es für uns praktisch gleich. Es wäre dann jünger als die Erde. Die Erde ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Und von da an spielt es eine gewisse Rolle, 4,5 Milliarden Jahre. Vor 3 Milliarden Jahren hat das erste Leben auf der Erde angefangen. Also wir haben uns 3 Milliarden Jahre lang entwickeln müssen bis zum Menschen. Da fangen dann diese Zahlen an, einen praktischen Sinn zu bekommen.
Um zu merken, wie alt wir eigentlich schon sind.
Wie alt und wie komplex es ist, wie lange es braucht, um Menschen zu produzieren.
Sie haben sich eigentlich beide beschäftigt mit der Frage, woher wir kommen, wenn man so will. Also die Astronomen schauen zurück, können eigentlich nur zurückschauen ins Universum, was ist passiert bisher. Sie haben aber beide, Sie in der Forschung, Herr Tammann, und Sie im All, eigentlich auch in der Forschung bis zu einem gewissen Punkt, ganz sicher, sich damit beschäftigt, wohin wir noch gehen könnten. Das ist ja eine der Fragen. Jetzt die Frage, die daraus resultiert: Wie hat sich durch Ihre Arbeit, sowohl bei Herrn Nicolin als auch bei Ihnen, Herr Tammann, Ihr Leben verändert, die Sicht auf die Dinge, die wesentlichen Dinge des Lebens verändert, Herr Nicolin?
Ja, wir wissen, wir kommen alle von Sternen, schlussendlich. Also die Materialien, die, sei es Sauerstoff, sei es N oder C oder alle diese Elemente sind in Sternen produziert worden. Also unsere Ancestoren sind die Sternen. Und dann gibt es einen langen Weg. Und ich muss sagen, dass ich absolut nicht verstehe, alle diese Stufen, die von den Sternen zu den Menschen geleitet haben. Und ich muss sagen, das ist auch eine der größten Fragen und vielleicht die größte Frage der 21. Jahrhundert. Die 20. Jahrhundert war der Jahrhundert der Physik, also fantastische Fortschritte in viele Bereiche der Physik. Und ich muss sagen, es gibt viele Leute, die probieren jetzt zu verstehen, was passiert ist zwischen diese Elemente, die Basic-Elemente, Bauelemente von Leben, wie wir es kennen, bis zum Menschen. Und ich glaube, von mir aus, das ist eine extrem interessante Frage. Wie ist das passiert? Warum ist das so passiert?
Und was hat sie für sich persönlich verändert
für mich,
durch ihre Arbeit?
Mit meiner Erfahrung im Weltraum, ich war immer beeindruckt durch die Einsamkeit der Erde. Ich war natürlich nicht so weit weg von der Erde verglichen mit was die Apollo-Astronauten gesehen haben, aber man sah immer diese sehr schöne, prinzipiell blau und weiß Kugel mit einem ganz dunklen Hintergrund. Natürlich, es gibt die Sonne, es gibt Mond und während Nacht, die Nacht ist nur eine halbe Stunde pro Umlaufbahn um die Erde. Aber während der Tag, wenn die Sonne über dem Horizont ist, das ist ein ganz schwarzer Hintergrund und man hat das Gefühl, die Erde ist ganz einsam. Und da gibt es 7 Milliarden Astronauten auf diesem natürlichen Raumschiff und diese Astronauten sind verantwortlich für die Zukunft von ihrem Raumschiff.
Herr Tammann, Herr Nikolai sagt, wir sind eigentlich ein Raumschiff, die Erde. Umgekehrt gefragt, glauben Sie an extraterrestrisches Leben? Gibt es noch andere Bürger
das
von anderen Planeten?
Das ist eine ganz spannende Frage. Claude Nicollier hat sich schon auch schon schriftlich dazu geäußert, dass er fest überzeugt ist, fest glaubt, dass es andere Lebewesen gibt. Er hat sich nicht dazu geäußert, das müssen wir ihn vielleicht fragen, intelligent oder primitives Leben. Er kann glauben, was er will natürlich. Ich bin vielleicht etwas skeptischer und sage einfach, ich weiß es nicht. Ich bin bereit, beides zur Kenntnis zu nehmen, wenn einmal die Kenntnis kommt.
Also die Kurzform würde heißen, Sie glauben es, Herr Nicollier, und Sie wissen es nicht, Herr Tammann.
Ja.
So kann man sagen.
Ja, ich muss sagen, ich weiß auch nicht, aber ich bin überzeugt, dass es viel Leben gibt. Es gibt so viele Orte, wo es möglich ist. Und wenn man multipliziert alle diese möglichen Orte mit einer Wahrscheinlichkeit, die auch extrem klein ist, bekommt man eine ziemlich große Anzahl.
Ja. Eine Einschränkung, davon bin ich relativ überzeugt, wenn es anderes Leben gibt und wenn es sogar anderes intelligentes Leben gibt, ist es unglaublich viel anders, als was wir uns unter Menschen oder Leben vorstellen. Die Biologen sagen mir immer, es gibt bei der Entwicklung so unglaublich viel Weichen, die man benutzen kann oder nicht benutzen kann, dass wir in eine ganz besondere Ecke gefahren sind mit unserem Leben und woanders könnte das Leben also ganz, ganz andere Formen haben und sind nicht, jedenfalls nicht diese grünen Männchen, die alle Illustrierten schon kennen und deren Aussehen.
Sie haben jedenfalls keine gesehen, oder, Herr Nicolai?
Nein, keine gesehen. Ich habe viel gesucht, aber keine gesehen.
Okay. Ich möchte Ihnen, meine Herren, eine letzte Frage stellen, und zwar folgende. Wenn Sie gemeinsam an einem Abend oder auch den tagsüber auf einem Bänkchen sitzen und in den Himmel schauen, was sehen Sie da?
Tiefe Schönheit. Also der Sternenhimmel hat mich immer sehr beeindruckt. Immer, immer. Und das war eine Konstante in meinem Leben. Es ist so eindrucksvoll jetzt, wie es als Bube war. Wenn ich die erste Aufnahmen genommen habe von den Sternen mit einem kleinen Fotoapparat fixiert auf ein kleines Teleskop. Ich war etwa 10 Jahre alt. Ich war fasziniert durch den Sternenhimmel. Jetzt immer noch dasselbe.
Herr Tammann, was sehen Sie?
Ich kann nur unterstreichen, was Claude gesagt hat. Es ist unglaublich überwältigend, der Sternenhimmel, wenn immer man ihn in Ruhe betrachtet. Und wir wissen immer mehr über diesen Sternenhimmel und was einem unglaublich zur Bescheidenheit treibt, ist, dass wir nie erfahren werden, wie das Ganze entstanden ist. Das Wissen wird größer und größer, aber die Existenz vom Universum als solches bleibt mit aller Wahrscheinlichkeit ewig ein Rätsel.
Das kann ja eigentlich auch tröstlich sein, oder? Man muss nicht alles wissen, sehr wahrscheinlich, oder?
Ja, dann gibt es immer Arbeitsplätze für Astronomen. Ja.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, für Ihr Kommen. Das ist der Fokus mit dem Astronaut Claude Nicollier und seinem Feriengast und Professor für Astronomie, Gustav Andreas Tammann, gsi. Mein Name ist Hannes Hug. Ich wünsche eine gute, schöne und warme Woche.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.